I took the initiative in creating the internet.
How dare you?
I broke the internet.
Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur-Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode von Letzte Woche im Internet. Ausnahmsweise nicht aus einem Badezimmer und auch ausnahmsweise nicht in kurzen Hosen, sondern aus so einer kleinen random Meeting Booth irgendwo in Kapstadt. Ich hoffe, der Ton ist diesmal besser. Und was euch auch erspart bleibt, ist, dass ich mich eine ganze Episode lang darüber beschwere, dass mir zu heiß ist. Wir starten mit dem Ticker.
Der letzte Woche im Internet Ticker.
Kylie Jenner hat Baby Nummer 2 bekommen. Kylie Jenner und Travis Scott sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das haben sie letzte Woche auf ihren Socials verraten. Das Geburtsdatum des Kleinen ist ganz Kardashian-Jenner-like. Ein feuchter Influencer-Traum. 2.2.22. Na, wenn dann nicht jemand nachgeholfen hat. Schnapszahl. Ole. Der Name des Kleinen klingt übrigens ein bisschen nach Schnapsidee. Der soll wohl... Wolf Webster heißen. Zumindest hat Kylie das in ihrer Instagram-Story zusammen mit einem Herzchen gepostet. Noah, die perfekte Telefonnummer für alle, die ihre Nummer nicht rausgeben wollen. Eine Freiburger Studentin hat mit der Nummer ohne Anruf, kurz Noah, ein Projekt ins Leben gerufen, das Menschen helfen soll, wenn sie sich in einer Situation mit dem oder der Gegenüber nicht wohlfühlen. Zum Beispiel im Club oder einer Bar. Da kann man dann der aufdringlichen Person diese Nummer geben, wenn man die eigene nicht herausgeben will. Wenn sich die Person dann meldet, bekommt man eine SMS mit dem Text: Hey, hier ist Noah. Eine Person hat sich wohl nicht wohlgefühlt mit dir und deswegen diese Nummer herausgegeben. Bei dem Angebot soll niemand vorgeführt werden, stattdessen soll aufgeklärt werden und sensibilisiert werden. In der Nachricht findet der Empfänger oder die Empfängerin, ich habe keine Ahnung, warum hier Empfängerin steht, let's be real, zudem Tipps, um grenzüberschreitende oder gar übergriffige Situationen künftig zu vermeiden. Daniel Hartwig hört beim Dschungelcamp auf. Der Dschungelcamp OG ist seit 10 Staffeln dabei und moderiert an der Seite von Sonja Zietlow das Camp. Aber damit ist jetzt Schluss, wegen familiärer Gründe oder wie es heißt, weil er wegen der Schulpflicht seine Familie nicht mehr mitnehmen kann. Deswegen war das jetzt seine letzte Staffel. Er war damals als Nachfolger von Dirk Bach gekommen und jetzt braucht er selbst einen Nachfolger. Dafür ist wohl Chris Tall heiß im Rennen. Dieser dementiert das zwar, in die RTL-Strategie würde diese Verpflichtung ganz gut passen. Haben wir Peak Social Media hinter uns gelassen? Social Media hat den Shark gejumpt. Das zeigt zumindest eine aktuelle Statistik von Statista. Die zeigt, zum ersten Mal seit immer ist die durchschnittliche Zeit, die wir am Tag mit Social Media verbringen, zurückgegangen. Waren es 2019 und 2020 noch je 145 Minuten am Tag, liegen wir jetzt mit 142 Minuten wieder beim 2018er Niveau, trotz Pandemie. Das ist immer noch deutlich mehr als 2017, da waren es 134 Minuten, aber es ist der erste Rücklauf in der Internetnutzung seit, wie gesagt, immer. Facebook muss Urteil auf Startseite veröffentlichen. Eva Glaschwinig ist eine österreichische Grünen-Politikerin, die auf Facebook in der Vergangenheit immer wieder beleidigt und angegriffen wurde. Schon 2017 forderte sie von Facebook, alle Postings, die sie etwa als miese Volksverräterin bezeichnen, löschen zu lassen. Facebook dagegen sagte, dass das quasi nicht möglich ist, dies automatisiert sicherzustellen. Nun hat ein Gericht die Forderung von Glaschwinig bestätigt und Facebook zu genau dieser Aufforderung verpflichtet. Plus, Facebook muss für 6 Monate das Urteil auf der Startseite für alle Menschen in Österreich sichtbar machen. Und das steht dann da jetzt auch, geht los mit im Namen der Republik, Handelsgericht Wien, Rechtssache zu und so weiter und so weiter. Guckt euch gerne mal an.
Der Fall Dilan. Wie eine ganze Medienlandschaft an Rassismus scheitert.
In der letzten Woche war meine Timeline voll mit einem Thema, und zwar dem Fall Dilan Söseri. Dilan ist eine 17-Jährige, die vor ein paar Tagen in Berlin in der Straßenbahn erst rassistisch beleidigt und dann nach dem Aussteigen so schlimm zusammengeschlagen wurde, dass sie für mehrere Tage ins Krankenhaus musste. Die Liste der Verletzungen war dabei ziemlich lang.
Also ich bin mit einer Gehirnerschütterung und einem Hirnschädeltrauma ins Krankenhaus gekommen. Ich hatte auch ein Bauchtrauma, also es wurde dann am Ende halt herausgestellt. Und halt Prellungen, blaue Flecke und Verletzungen an meinem ganzen Körper, dass ich halt 2-3 Tage nicht laufen konnte.
Dilans Angreifer waren 6 Männer und Frauen um die 40, die einfach alle auf sie drauf sind und alterstechnisch mal locker ihre Eltern sein könnten. Allein das ist ja schon einfach nur wow und gruselig. Die Geschichte ist aber noch viel heftiger. Die Polizei hatte nämlich nach dem Vorfall in einer Pressemitteilung behauptet, dass Dilan keine Maske getragen hätte und es deshalb zu dem Streit gekommen wäre. Das rückt die Tat natürlich in ein ganz anderes Licht und lässt Dilan zudem als aufmüpfige Maskenverweigerin dastehen. Das war aber gar nicht der Fall. Auf diese Presseerklärung sind dann gleich mehrere Medien aufgesprungen und haben, ohne den Sachverhalt überhaupt gegenzuchecken oder zu hinterfragen, die Behauptungen so übernommen. Von einem rassistischen Hintergrund war da also einfach gar nichts zu lesen. Stattdessen hieß es, Erwachsene verprügeln 17-Jährige, weil sie keine Maske trägt. Maximal unangenehm. Woraufhin Dilan dann aus dem Krankenbett noch sichtlich aufgewühlt ein Handyvideo aufgenommen hat, in dem sie den wirklichen Tatergang geschildert hat. Der Clip wurde in der Zwischenzeit schon fast 9 Millionen Mal angeklickt und hat die Polizei ganz schön in Erklärungsnot gebracht, die mittlerweile auch Fehler einräumt. Aber mal Real Talk. Wenn es schon so weit kommt, dass eine Minderjährige von 6 Erwachsenen rassistisch beleidigt und krankenhausreif geprügelt wird und quasi live aus dem Krankenhausbett richtigstellen muss, was Polizei und Medien falsch einordnen, dann ist das schon ganz schön bezeichnend und wirft folgende Fragen auf. Zum Beispiel, ob die Presse und die Polizei, hint hint, auf dem rechten Auge etwa blind sind. Was Dilan an dem Vorfall besonders verletzend fand, hat sie im Interview mit dem RBB beschrieben.
Im ersten Moment war es für mich ein Schock, dass ich überhaupt körperlich angegriffen worden bin und ich konnte gar nicht glauben, was hier gerade passiert. Vielmehr verletzt mich einfach auch im Inneren und auch psychisch, dass es einfach niemand geholfen hat und wirklich keiner so für mich da war und mir gesagt hat, okay, hey, oder dass man vielleicht Ausschau hält, okay, hey, du hast vielleicht mehr auf den Rippen, kannst du vielleicht mal schreien oder wenigstens die Polizei anrufen.
Also, Zivilcourage gleich null, keiner der Umstehenden wollte ihr helfen, nicht mal nach dem Angriff, als sie vor Ort nach Zeugen gesucht hat, die bei der Polizei aussagen. Ein Mann soll sie sogar ausgelacht und als billiges Miststück beleidigt haben. Im Netz werden gerade viele Stimmen laut, die in Deutschland eine gesellschaftliche Rassismusdebatte fordern, zu Recht, weil die auch 11 Jahre nach dem Auffliegen des NSU-Komplexes noch immer ausgeblieben ist.
Matthias Döpfner Update. Axel Springer bekommt endlich Diversity Training.
Dass die Causa Axel Springer rund um den Rausschmiss von Julian Reichelt nicht damit beendet ist, dass die Bild sich einen neuen Chefredakteur gesucht hat, haben wir ja schon in Folge 14 prognostiziert. Aber tatsächlich hat die Geschichte in der letzten Woche nochmal ganz neue Züge angenommen. Nach Recherchen der Financial Times wird die Luft für Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner dann tatsächlich doch nochmal dünner. Döpfner soll bereits in Gesprächen mit einer Anwaltskanzlei gewesen sein, um die, quote-unquote, Strippenzieher hinter dieser Verschwörung ausfindig zu machen. Auf der Liste der Namen stehen unter anderem Jan Böhmermann, Friedrich Küppersbusch oder Kai Diekmann. Denn hinter all diesen Namen wähnte Döpfner eine Anti-Reichelt-Agenda. Gleichzeitig hatte Döpfner intern für möglich gehalten, es hinzunehmen, wenn die Namen der betroffenen Frauen in die Öffentlichkeit gelangten. Oder, wie T-Online es schreibt, sollte der Konzern nochmals attackiert werden, könne das Unternehmen zwar weiterhin nicht direkt die Namen der Anklägerinnen verraten, aber es sei dann akzeptabel, dass diese Namen an die Öffentlichkeit gelangten. Das klingt alles ganz schön nach Mafia und irgendwie ist es das auch. Dass der Springer Verlag Informationen über seine Feinde sammelt und diese dann gegen sie verwendet, kennt man ja schon aus dem Umgang mit dem Yellow Press Bereich und Prominenten, wie in der Vergangenheit zum Beispiel mit Dieter Bohlen. Dass es diese Recherche- und Feindeslisten aber offenbar auch innerhalb der eigenen Reihen gibt, ist mehr Kriegs- als Unternehmensführung. Und die Frage ist doch, wie lange Döpfner insgesamt noch tragbar ist. Zwar hält er einige Anteile am Konzern und hat auch weiterhin das Vertrauen von Großaktionärin Friede Springer, aber der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, dessen Vorsitzender Döpfner ebenfalls ist, wackelt bereits. Die Funke Mediengruppe hat bereits angekündigt, ihm in der nächsten Vorstandswahl das Vertrauen zu entziehen. Nun, was könnte denn jetzt dem Springer Verlag helfen? Klar, nur eine einzige Sache, ein neuer Diversity Trainings, natürlich. Exakt. In einem Schreiben an die Belegschaft hat Döpfner Veränderungen in der Unternehmenskultur angekündigt und schreibt, dass alle Top-Führungskräfte bis 2023 Schulungen zum Thema Diversität und Inklusion absolvieren sollen. Du, dann wird jetzt endlich alles gut, ne?
Peter Thiel verlässt Meta. Meta verlässt Europa nicht.
Peter Thiel, das ist nicht nur der Trump-Supporter aus den USA, sondern auch einfach nur ein ganz gewöhnlicher Multimilliardär mit seinen Fingern in verschiedenen Spielen. Kurz nach Redaktionsschluss dieses Podcasts hat Jan Böhmermann in seiner aktuellen Sendung monothematisch über Peter Thiel gesprochen. So böse ist er. Ach, und Peter Thiel ist auch der Typ, der Sebastian Kurz seinen neuen Job verschafft hat bei Thiel Capital. Peter Thiel wurde sehr, sehr, sehr reich, indem er als der andere, neben Elon Musk, PayPal an eBay verkauft hat und dann in Facebook investiert hat und somit auch zum Verwaltungsratsmitglied wurde. Das ist jetzt gerade aber eigentlich genug für ihn, denn aus seinem ursprünglichen Investment von $500.000 hatte er mehr als $1 Milliarde gemacht und hat seine Anteile schon längst verkauft. Jetzt also auch der Rückzug aus dem Verwaltungsrat. Aber wieso? Nun, in seinem Wikipedia-Artikel steht es bereits ganz gut auf den Punkt gebracht. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten wolle Thiel sein politisches Engagement mit Blick auf die US-Kongresswahlen 2022 verstärken und dabei die Agenda des früheren Präsidenten Donald Trump unterstützen. Ihr wisst, DJT. Dabei wolle er nicht, dass seine politischen Aktivitäten zu einer Ablenkung für Meta würden. Anders gesagt, im letzten Wahlkampf hatte Thiel Trump mit mehr als $1 Million unterstützt. Zum nächsten Wahlkampf dürfte Thiel deutlich präsenter einsteigen. Apropos Meta-Kurs, der hat letzte Woche auch ziemlich gewackelt. Meta hat im Laufe eines Tages ein Viertel seines Börsenwertes verloren und ist auch jetzt immer noch stark in der Talfahrt. Das selbst angesichts der allgemeinen Dürreperiode in den Märkten. Wirtschaftlicher wird es versprochen nicht, beachtlich schlecht. Zuckerberg selbst sieht als Ursache für den Fall den starken Wettbewerb, siehe TikTok, aber natürlich auch die Einschränkungen auf dem Werbemarkt durch Apple. Seit April ist das Tracking in anderen Apps auf dem iPhone nur noch opt-on und das greift das fröhliche Datensammeln durch Meta und Facebook und somit auch deren Existenzgrundlage stark an. Ob man einsteigen sollte? We don't know. Und als wäre das alles nicht genug, hatte Meta jetzt letzte Woche auch noch laut gedacht, dass die Datenschutzrichtlinien der EU eigentlich früher oder später dazu führen würden, dass Meta sich vom europäischen Markt komplett verabschieden und die Dienste Facebook, Instagram und WhatsApp für EU-Bürgerinnen abschalten müsste. Geschulte Augen erkennen sofort, das ist ein ziemlich dämlicher Bluff, denn Meta macht einen signifikanten Anteil seines Umsatzes hier. Die Politik ließ sich davon natürlich auch nur bedingt beeindrucken, denn Meta zahlt hierzulande sehr wenig Steuern. Wo ist also das Druckmittel? Und das hat auch Meta gemerkt und ist umgehend zurückgerudert. Ja, also nee, ein Rückzug aus Europa, das war nie geplant und wird es auch nicht. Na gut. Dann also gemeinsames Scheitern ohne Thiel. Kurzer Disclaimer auch an der Stelle. Wir arbeiten bei Granny mit Facebook zusammen und das tatsächlich auch sehr gerne, aber wir würden ja unseren Job hier nicht richtig machen, wenn wir die in unseren Folgen verschonen. Shoutout an euch, ne? Herzkuss, Augenkuss, alles.
Porschard schreibt über Super-Holocaust-Überlebende.
Damit ausgerechnet Ulf Porschard es wieder in diesen Podcast schafft, liegt die Messlatte schon ziemlich hoch. Denn irgendwie zwischen neoliberalem Gequatsche, Dieselverteidigungen und Trollereien kommt vom aktuellen Chefredakteur der Welt eigentlich nicht mehr besonders viel. Anders ist es in diesem Fall. In einem Kommentar für seine Zeitung hat er sich über eine Zusammenarbeit zwischen Innenministerin Faeser und dem Verein Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, echauffiert. Davon abgesehen, dass er in seinem Text den Kampf gegen Faschismus eigentlich auf eine Ebene mit Faschismus hebt, schreibt er in der ersten Version des Textes von Super-Holocaust-Überlebenden und deren PR-Abteilungen, die alles und jeden in die braune Ecke treiben. In einer Erklärung hatte Poschert und die Welt dann veröffentlicht, dass es bei der Digitalisierung eines Textes zu einem Fehler gekommen sei. In der aktualisierten Version des Textes ist darüber hinaus von super linken Aktivistinnen die Rede. Nicht gegendert, sondern die weibliche Variante. Warum auch immer, Ulf. Jetzt bleibt natürlich die goldene Frage, wie zur Hölle digitalisiert die Welt ihre Texte?
Jeff Bezos will für neue Yacht historisches Wahrzeichen abreißen.
In den Niederlanden ist eine ganze Stadt der Besauer auf den Homie Jeff. Jeff Bezos ist natürlich gemeint und er ist eigentlich auch nicht unser Homie. Auslöser dafür ist die neue Yacht, die er sich gerade im Hafen von Rotterdam bauen lässt. Jeff Bezos wäre aber nicht Jeff Bezos, wenn er sich mit einer normalen Yacht zufrieden geben würde. Hier geht's auch wieder um die Frage, wer hat den längsten? Dazu erzählt euch Dennis gleich noch was. Und da überlässt unser Lieblingsboomer natürlich nichts dem Zufall und blättert saftige 430 Millionen Dollar auf den Tisch, um so mit 127 Metern die zweitgrößte Yacht der Welt zu haben. Must be nice. Es gibt nur ein Problem. Wenn das Boot nämlich erstmal fertig ist, muss es ja irgendwie aus dem Hafen rauskommen. Bezos neues Prestigeobjekt ist aber so groß, dass dafür der Mittelteil der historischen Königshafenbrücke abgerissen werden müsste, damit dieser mächtige Brummer da überhaupt durchkommt. Die 40 Meter hohe Brücke steht aber unter Denkmalschutz und ist für Rotterdam ausgesprochen geschichtsträchtig, weil sie als eines der ersten Monumente wieder aufgebaut wurde, nachdem die Stadt im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerbombt wurde. Jetzt sind da natürlich alle ausgesprochen unglücklich, dass die ehemalige Eisenbahnbrücke nun für die unnötigen XXL-Fantasien von Bezos weg soll. Das sendet natürlich auch so ein ekliges, man kann sich mit Geld alles kaufen Signal. Bei einem Facebook-Aufruf haben sich bereits mehr als 3000 Leute dazu verabredet, mit faulen Eiern nach der Yacht zu werfen, wenn es dann im Sommer wirklich so kommen sollte. Weitere 10.000 haben auf jeden Fall auch schon mal vorsichtig auf interessiert geklickt. Ich bin auch interessiert. Wir bleiben dran.
Adidas wirbt mit nackten Brüsten für Sport-BH.
Adidas hat im Netz mit einer neuen, recht provokanten Kampagne für vier Aufsehen gesorgt. Zu sehen sind auf der Collage von Fotografin Sophie Ebert 25 Bilder von nackten Brüsten und die gehören zu Frauen verschiedenen Alters, verschiedener Statur und Hautfarbe. Adidas will damit neue Sport-BHs bewerben. Im dazugehörigen Posting heißt es von Adidas: Wir glauben, dass Frauenbrüste in allen Formen und Größen Unterstützung und Komfort verdienen. Deshalb umfasst unser neues Sport-BH-Sortiment 43 Modelle, damit jede Frau die richtige Passform für sich findet. Allein auf Twitter erhielt der Beitrag in nur 2 Tagen mehr als 28.000 Likes, bei Instagram über 60.000. Aber nicht alle feiern diese kontrovers gemeinte Kampagne. Seit dem Release wird nämlich hitzig darüber diskutiert, ob sie ein Symbolbild der längst überfälligen Normalisierung der weiblichen Brust oder eine weitere Ausbeutung von Frauenkörpern ist. Bei Twitter fragt beispielsweise eine Userin, warum Adidas nicht die BHs zeigt, die die Brüste stützen sollen. Die Antwort: Weil wir die Schönheit der Körper feiern und zeigen wollen, wie unterschiedlich wir alle sind. Während sich viele über die revolutionäre Kampagne freuen, finden sich in den Kommentaren auch viele kritische Stimmen, wie diese hier. Werdet ihr uns auch Penis in verschiedenen Größen und Formen zeigen, wenn ihr Werbung für Boxershorts macht? Eine andere Userin findet: Jetzt verkaufen sie uns die Objektifizierung von Frauenkörpern schon als Befreiung. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen on the same page. Ich kauf's nicht so ganz von Adidas. Nett gemeint, aber not quite there. Und was uns bei dieser Kampagne auch direkt ins Auge gestochen ist, und das sagen wir jetzt nur vom einmal drüber scannen und die Fotos angucken, wir wissen das natürlich nicht genau, das ist die Tatsache, dass dieser inklusiv gedachte Ansatz nicht so ganz zu Ende gedacht ist. Ja, wir sind alle anders, das ist auch gut so, aber wir haben auf dem Bild so ein bisschen die Transfrauen und die Frauen vermisst, die krankheitsbedingt vielleicht keine oder nur eine Brust haben. So ein bisschen mehr Sichtbarkeit, wenn Adidas schon all in gehen will mit dem Inklusivitätsthema, hätte man sich wünschen können.
Joe Rogan entschuldigt sich und Trevor Noah kauft's nicht.
Joe Rogan. Über den hatten wir ja letzte Woche schon mal gesprochen, daher machen wir es kurz. Der hat letzte Woche schon wieder ins Gespräch geschafft, aber nicht, weil er wiederholt Schwurbler und Impfgegner in seinem Spotify Original Podcast präsentiert, sondern weil er darüber hinaus auch noch offenbar regelmäßig in seinem Podcast das N-Wort verwendet hat. Und noch schlimmer, Rogan hat in einem Video darüber gesprochen, in einer Black Neighborhood ins Kino zu gehen, und er sagte darüber: We walked into Planet of the Apes, we walked into Africa, dude. Dem hatte sich Late Night Host Trevor Noah in seiner Show angenommen und in einem 70-minütigen Segment mal auseinandergenommen. Kernsatz: If there's ever a video of you saying the N-word that many times, you better pray one of those things. Either you're a black person or you're a dead man from history. Rogan dagegen verteidigte sich damit, eben Entertainment zu machen und dass er Black People niemals Affen nennen wollte oder würde, aber dass es in dem Clip eben wirklich so klingt. Diese Entschuldigung kauft Noah natürlich null und sagt dazu: Naja, wir haben schon verstanden, dass du sagst, du wolltest nicht racist sein, aber du hast Racism verwendet, um entertaining zu sein. Und da muss man sich dann schon fragen, sicherlich hat er nicht versucht, Black People zu offenden, aber er wusste, dass er eine Audience hat, die es entertaining findet, wenn er Black People offendet.
Das Bahnhofsviertel des Internets zeigt Genitalien. Hashtag Dickweek.
Es gibt eine alte Redewendung, man sieht alles, wenn man nur lang genug lebt. In diesem Fall ist es das Gemächt von Rapper Nelly. Und damit herzlich willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets, dem Ort, wo einem alles Mögliche und auch Unmögliche gleichzeitig um die Ohren gehauen wird. Im Fall von Nelly war es ja wirklich so, dass wir ewig nichts mehr von ihm gehört haben. Und letzte Woche ist er dann getrendet mit dem Hashtag Nelly. Auslöser war, dass auf seiner Insta-Seite ein Video hochgeladen wurde, in dem er von einer bisher unbekannten Frauen einen Blowjob bekommen hat. Also Content, mit dem bei Instagram vermutlich wirklich niemand gerechnet hat. Interessanterweise ist das Video mehrere Stunden online gewesen, bis Nelly es dann bemerkt und es runtergenommen hat. Und dabei saß er dann zufälligerweise in einem Videointerview mit Karen Hart und vor laufenden Kameras ist es ihm dann aufgefallen. Nelly selbst schwört, dass er das Sextape nicht absichtlich rausgehauen hat, sondern gehackt wurde. Ob das nur ein Zufall ist, dass er gerade auch seine neue Reality-Show Real Husbands of Hollywood promotet. Jedenfalls hat er sich bei der Frau im Video und auch ihrer Familie entschuldigt und zwar für die ungeplante Aufmerksamkeit. Es ist ein altes und privates Tape, das niemals veröffentlicht werden sollte, hat er dazu geschrieben. Apropos Veröffentlichung, diese Woche geht in vielen Blöcken auch als die Dick Week in die Geschichte ein, weil in den letzten Tagen massenweise Dickpics und Sextapes von irgendwelchen Rappern und Sängern aufgetaucht sind. Unter anderem von Lil Fizz kennt man noch von B2K. Und dann wäre auch noch das von Afrobeat-Star Oxlade. Und dann sind auch noch Clips von Isaiah Rashad aufgetaucht. Keine Ahnung, was da gerade los ist, aber die Online-Dick-Week ist in vollem Gange. Anyway, falls ihr irgendwas habt, also eine Netzperle oder irgendwas, das es unbedingt hier ins Bahnhofsviertel des Internets schaffen sollte, dann unbedingt her damit. Schickt es uns am besten auf unsere Instagram-Seite. Letzte Woche im Internet ist da der Name. Ich bin raus. Ciao.
Okay, also, nach Dennis Dick-Week kann man eigentlich gar, man kann gar keine Good News hier anschließen, ne? Das ist so mega. Wir beenden einfach den Podcast und führen das vielleicht als regelmäßige Kategorie ein. Themenrequests und Feedback gerne an letztewocheiminternet@granny.de. Ihr findet uns auch auf Instagram und TikTok als letzte Woche im Internet. Ihr wisst, wir lieben euer Feedback. Schreibt uns gerne. Verpasst auch nicht bitte die neue Folge von Letzte Woche im Internet XXL mit meinen Geschäftspartnern und Homies Philipp Hohn und Moritz Preisser zu hören. Und wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr nächsten Mittwoch gerne wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, folgt uns und wie immer seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.